Stoß.
Wir sind noch beim Werkzeugsammeln. Momentan sind wir bei P-Gruppen, dann kommen wir zu nilpotenten Gruppen, es gibt mehr nilpotente Gruppen als P-Gruppen. Dann kommen wir zu auflösbaren Gruppen, es gibt nochmal mehr auflösbare Gruppen als nilpotente und P-Gruppen. Und in den Beispielen, die wir uns anschauen und auch in einigen Übungsaufgaben, wird es darum gehen, das abzugrenzen. Also diese Fälle zu verstehen, wo eine Eigenschaft da ist und die andere nicht und was uns was über diese Gruppen sagt. Letztes Mal haben wir ein paar sehr spezielle Typen von zwei Gruppen kennengelernt. Das waren zwei Gruppen, die nicht arisch sind, die einen zyklischen Normalteil haben vom Index 2. Und dann unterschieden die sich in ihrer Struktur, je nachdem, wie Elemente außerhalb dieses zyklischen Normalteilers auf dem Normalteiler operieren. Und dann gab es noch andere Feinheiten, zum Beispiel was für Ordnungen die Elemente außerhalb haben. Da haben wir sowas kennengelernt wie die Edergruppen, Quaternionengruppen, Semi-Edergruppen. Und jetzt möchte ich einsteigen mit Beispielen dazu und anhand der Beispiele möchte ich noch mal ein paar der Dinge wiederholen, die wir schon wissen. Wie ist es mit dem Licht? Hinten können Sie genug sehen? Die erste Situation, die in dem technischen Lemma vorkam, das die Grundlage war für diese verschiedenen Typen von Gruppen, war die, dass die Elemente außerhalb in dem zyklischen Normalteiler alles invertieren. Und das hat dann in dem Fall, wo es ein Komplement gibt, wo die Elemente außerhalb Ordnung 2 haben, zu den Edergruppen geführt. Und wir kennen die Edergruppen schon. Dazu schauen wir jetzt mal in die S4. Durch den 4-Zyklus 1, 2, 3, 4 und die Transposition 1, 3. Jetzt möchte ich was rausfinden über diese Gruppe. Womit kann ich anfangen? Ich könnte damit anfangen, dass ich mir anschaue, was die beiden erzeugenden Elemente tun. Die kommutieren nicht, aber was ist da los? Das heißt, die Gruppe ist nicht arisch, das kann ich mir schon klar machen, aber was weiß ich? Na, wenn ich den 4-Zyklus 1, 2, 3, 4 konjugiere mit 1, 2, dann kommt nach den Rechenregeln, die wir uns nochmal überlegt haben, zur Permutation raus, das wird zu 3, das bleibt, das wird zu 1, das bleibt. Das ist etwas anders hingeschrieben, 1, 4, 3, 2, und das ist einfach das Inverse. Daraus können wir jetzt verschiedene Dinge lernen. Erstens lernen wir, dass zwar diese beiden Elemente, 1, 2, 4 und 1, 3, nicht kommutieren, dass aber immerhin 1, 3 die von 1, 2, 3, 4 erzeugte Gruppe normalisiert. Denn dieses erzeugende Element wird auf sein Inverses abgerundet. Das haben wir jetzt schon mal gelernt. Und die Ordnung ist 4. Typische Ordnung 4. Normalteiler in D, warum? Na, weil die Untergruppe sich selbst normalisiert, das ist klar. Und weil das andere Element, was noch mit als im Erzeugungssystem steht, das auch normalisiert, haben wir uns gerade klar gemacht. Ist ein typischer Normalteiler der Ordnung 4 von D. Jetzt haben wir uns eigentlich immer mit dem Index beschäftigt, nicht mit der Ordnung, aber den Index kriegen wir jetzt auch. Denn in dem Moment, wo wir hier so Normalteiler haben, sehen wir doch jetzt, dass man D schreiben kann als Produkt dieses Normalteilers mit dem Erzeugnis von 1, 3. Und dann sehen wir, der Index des Normalteilers ist 2. Das heißt, wir haben hier tatsächlich ein Beispiel gefunden für die DE-Gruppe, und zwar der Ordnung 8. Wenn ich schreibe, daher ist der Index 2, dann meine ich damit, das Produkt ist die ganze Gruppe und der Index 2 sieht man jetzt daran, dass man die Ordnung vergleicht. Das liegt nicht da drin. Und da es nur Ordnung 2 hat, muss der Durchschnitt dann 1 sein und dann vergleicht man das und sieht, dass der Indexziel ist. Jetzt sind wir dies an mit jeder Gruppe. Ach, das heißt, in Zukunft können wir dann schreiben, die zwei Pseudo-Untergruppen der S4 sind isomorph zu D8, das wissen wir jetzt. D8 ist ein Isomorphie-Typ, keine komplette Gruppe, bitte nicht vergessen. Und nur weil wir es können, machen wir uns nochmal die Untergruppenstruktur klar. D8 ist eine untergruppenverbandstheoretisch sehr interessante Gruppe. Malen wir mal auf, wie das aussieht. Oben haben wir die Gruppe D. Dann haben wir da drin jetzt einen zyklischen Normaltheilerordnung 4 gefunden. Hier haben wir also Index 2. Dann haben wir hier das Erzeugnis von 1, 2, 3, 4. Ich werde nicht alles daran schreiben. So, zyklische Ordnung 4. Da drin haben wir also jetzt noch eine Untergruppe der Ordnung 2. Das ist das Erzeugnis der Doppeltransposition 1, 3, 2, 4. So, das heißt, hier ist nochmal Index 2. Und dann ist da auch kein Platz mehr für noch mehr. Hier unten sind wir jetzt bei der trivialen Untergruppe. Aber was sehen wir denn noch? Na, wir sehen doch auch noch solche Leute wie das Erzeugnis von 1, 3. Das ist auch eine Untergruppe der Ordnung 2. Und wenn man sich den ganzen Untergruppenverband aufmalt, dann sieht man, es gibt noch mehr Untergruppen der Ordnung 4, nicht nur diese zyklische, sondern hier noch zwei. Die haben aber eine andere Struktur. Die haben die Struktur einer kleinen Vierergruppe. Und da male ich jetzt nicht alles hin, sondern sage nur, der Index ist auch 2. Und insgesamt kriegt man jetzt hier dieses Element der Ordnung 2 in dieser zyklischen Gruppe, das liegt da überall mit drin. Und dann gibt es eben immer noch zwei weitere Elemente der Ordnung 2, die da drin liegen. Und dann sieht das Bild insgesamt so aus. Ich glaube, ich habe keinen Strich vergessen. 6, 7, 9, 10, ja, das ist der L10. Ja, ein paar Leute grinsen jetzt, ich weiß warum. L10 ist gruppentheoretisch sehr interessant, wenn man Untergruppenverbände macht. Dann lernt man den auf jeden Fall kennen. Und es gibt einen schon lange während des Forschungsprojekts, das sich damit beschäftigt, diejenigen Gruppen zu klassifizieren, in denen der Untergruppenverband keinen Teilverband von diesen L10 enthält. Und da ist bis vor ein paar Jahren sind da noch zwei Teilverbände, wo man 9 von diesen Punkten hat, waren offen. Einer wurde in einer Masterarbeit gelöst vor ein paar Jahren von Juliane Pölzing, die bei mir geschrieben hat. Der andere Teil wird jetzt gerade in einer Masterarbeit von Clemens Tietze gelöst. Und damit ist das Projekt abgeschlossen. Das war ein interessantes, in sich schön abgeschlossenes Forschungsprojekt in der Theorie der Untergruppenverbände. Gestartet wurde es, glaube ich, von Roland Schmidt aus Kiel, bei dem ich ihn ja Algebra gehört habe. Und ich bin in das Thema reingekommen, unter anderem durch meine Kollegin Imke Toborg. Die hat nämlich ihre Diplomarbeit bei Schmidt geschrieben, auch zu so einem Untergruppenverbandsthema. Und deswegen mag ich, unter anderem deswegen mag ich L10 und ich mag diese Teilverbände und mag mir die Acht. Ich werde jetzt nicht für alle weiteren Gruppen, die noch kommen, solche Bilder malen. Aber was man schon mal sieht, ist, es gibt in einer zu D8, also in einer D-Gruppe der Ordnung 8, gibt es verschiedene Typen von Untergruppen der Ordnung 4. Und wir gucken mal, was sehen wir hier in der Gruppe, was arbisch ist. Na, wir haben arbische Untergruppen, völlig klar, diese ganzen Untergruppen der Ordnung 4 sind arbisch. Dann haben wir auch arbische Faktorgruppen. Hier zum Beispiel, hier unten, sehen wir das Element, das das Zentrum der Gruppe D erzeugt. Die Faktorgruppe ist arisch, das wird später für uns nochmal interessant sein. Okay, jetzt habe ich viel zu die Edergruppen gequatscht. Als nächstes, Untergruppen, blablabla. Als nächstes möchte ich was zu einer Semi-Edergruppe sagen. Da mache ich keine solche konkrete Konstruktion, sondern ich möchte im Wesentlichen darauf hinaus, was man da für interessante Untergruppen sieht. So, sei jetzt also S eine Semi-Diäder-Gruppe der Ordnung 60. Das ist das Kleinste, was geht. Und nochmal, wie war das mit der Struktur? Man hat einen zyklischen Normalteiler vom Index 2, in diesem Fall also Ordnung 8. Die Elemente außerhalb sind zur Hälfte von Ordnung 2, zur Hälfte von Ordnung 4 und wir wissen, wie sie auf den zyklischen Normalteiler wirken. Sei jetzt also A, das Erzeugnis von klein a, typischer Normalteiler der Ordnung 8. Was wissen wir dann alle? alles. Na, wir wissen zum Beispiel, dass das Zentrum von S, von dem wir wissen, dass es nicht trivial ist, das ist ja eine nicht triviale Zweigruppe, dass das in diesem A drin liegen muss. Tatsächlich hat das Ordnung 2 und ist genau A hoch 4, also das Erzeugnis von A hoch 4. Und jetzt möchte ich einfach ein bisschen was hinschreiben und nicht so ein aufladendes Bild malen. Seeähnliche Edergruppen haben eine sehr interessante und reichhaltige Untergruppenstruktur. Das ist jetzt eine Gruppe der Ordnung 16. Und es gibt da unterschiedliche, und zwar wirklich sehr unterschiedliche Untergruppen vom Index 2. Also Vorsicht, wir haben gezeigt, in P-Gruppen gibt es zu jedem Teiler eine Untergruppe. Die maximalen Untergruppen haben Index P und sind normal, bla bla bla. Aber es gibt im Allgemeinen viele von diesen maximalen Untergruppen. Und die können sehr unterschiedlich aussehen. Seeähnliche-Edergruppen sind ein tolles Beispiel. Hier haben wir einen zyklischen Normalteiler vom Index 2. Es gibt noch andere Normalteiler vom Index 2. Und, ich führe mal den Satz weiter. Es hat noch zwei weitere Normalteiler von Index 2. Und zwar ist einer davon isomorph zur Quaternionengruppe der Ordnung 8. Und einer zur Diäder-Gruppe der Ordnung 8. Das heißt, in so einer Seeähnliche-Edergruppe hat man viele interessante Zweigruppen rumlaufen. Und wie bastelt man die? Das mache ich jetzt nur mündlich. Außerhalb von A haben wir Elemente der Ordnung 2 und Elemente der Ordnung 4, halbe-halbe. Wenn ich jetzt in A die zyklische Untergruppe da drin der Ordnung 4 hernehme, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, mit diesen anderen beiden Typen von Untergruppen der Ordnung 8 zu basteln. Ich nehme nämlich diese Untergruppe der Ordnung 4 und kombiniere die jetzt einmal mit einem Element der Ordnung 2, das außerhalb von A liegt, dann kriege ich eine Diädergruppe. Und wenn ich das kombiniere mit einem Element der Ordnung 4 außerhalb von A, dann kriege ich die Quaternionengruppe der Ordnung 8. Das ist die Bastelanleitung. Das und Elemente auf der Zahl, da meine ich immer das Erzeugnis davon natürlich, sonst kriegen wir keine Gruppe. Ups, falsch rum, Elemente auf der 4. Das war die Q8 und hier ist die D8, die auf der 2. Okay, viel Spaß beim Basteln. Über Quaternionengruppen reden wir im Zusammenhang mit den Übungsaufgaben. Deswegen hier an der Stelle kein konkretes Beispiel dazu, sondern das Thema greifen wir dann auf, wenn es soweit ist. Jetzt möchte ich einfach, weil vor dem Beispiel noch andere Dinge dran waren, was waren da noch so dran? Zum Beispiel haben wir über den Rang gesprochen. Wir haben über das Omega 1 gesprochen. Und da möchte ich jetzt auch noch ein paar Kommentare zu machen. Wie sieht es denn aus mit dem Rang? Was für Gruppen vom Rang 1 kennen wir? Na, zum Beispiel zyklische Gruppen. In zyklischen P-Gruppen, da sind die größten elementarischen Gruppen, die man finden kann, von Ordnung P. Deswegen ist der Rang 1. Sei es also P eine P-Zahl. Dann haben wir zyklische P-Gruppen, egal wie groß sie sind, Rang 1 oder, falls sie trivial sind, geht ja auch, dann halt Rang 0. Das heißt, ich schreibe mal, dann haben nicht triviale zyklische P-Gruppen. Ah, dann gucken wir uns jetzt mal den Rang an der Gruppen, die wir hier jetzt so gesehen haben, dieser speziellen zwei Gruppen. Gucken wir an für P-Mech 2. Was für einen Rang haben denn die Edergruppen? Bei D8 können wir ja nochmal schauen. Hier oben ist D von der Struktur D8, da sind wir mit Untergruppen verbunden. Und ich habe gesagt, man hat hier eine zyklische Untergruppe der Ordnung 4 und dann noch zwei Untergruppen der Ordnung 4, die nicht zyklisch sind. Man sieht das ja auch in der Struktur. Da gibt es mehrere Untergruppen der Ordnung 2, das heißt, die können nicht zyklisch sein. Das sind Gruppen, die aussehen wie die V4 aus der S4, diese typische Gruppe, die von den Doppeltranspositionen erzeugt wird. Das sind elementarische Gruppen der Ordnung 4, die haben Rang 2. Und insgesamt kann jetzt die, also das heißt, wir sehen da drin Untergruppen vom Rang 2, dementsprechend ist der Rang der kompletten DEA-Gruppe auch mindestens 2, kann er noch größer werden, das ist jetzt die Frage. Na, und der große zyklische Normalteiler sorgt dafür, dass der Rang nicht größer werden kann. Hier bei der Gruppe der Ordnung 8 kann man es ganz klar sehen, wenn der Rang 3 wäre, müsste die ganze Gruppe ja elementarisch der Ordnung 8 sein, das ist sie aber ganz klar nicht. Und so ist es immer bei den DEA-Gruppen. Der Rang ist immer 2, egal wie groß der zyklische Normalteiler ist, denn der zyklische Normalteiler trägt zum Rang ja nichts bei. Der macht seinen Beitrag 1 und dann ist Feierabend. So, was ist mit Quaternionengruppen? Achso, Semi-DEA-Gruppen übrigens auch. Die haben auch Rang 2. Aber ich möchte jetzt noch über Quaternionengruppen kurz was sagen. Was ist mit Quaternionengruppen los? Ja, wie ist denn da die Struktur? Wir können ja mal... Aber ein bisschen was wissen wir. Wir haben einen zyklischen Normalteiler, nehmen wir mal Q8. Wir haben einen zyklischen Normalteiler der Ordnung 4, die Elemente außerhalb haben Ordnung 4. Das heißt, wo finde ich überhaupt elementarische Untergruppen? Sachen von Ordnung 4 sind in einer elementarischen Zweigruppe nicht zu finden. Das heißt, sowohl das erzeugende Element des zyklischen Normalteilers ist raus, als auch die Elemente außerhalb davon sind auch raus. Was sehe ich überhaupt von Ordnung 2 in so einer Quaternionengruppe? Na, nur das Element der Ordnung 2, das eine, das es gibt, in den zyklischen Normalteilern. Mehr kann es nicht geben, denn, nochmal, wie ist die Gruppe sortiert? Großer zyklischer Normalteiler von Index 2, darin gibt es nur eine Untergruppe der Ordnung 2, denn zyklisch. Außerhalb gibt es kein Element der Ordnung 2, denn wir haben ja gesagt, wir haben alle Ordnung 4. Das heißt, Quaternionengruppen haben Rang 1. Und damit bilden sie eine interessante Ausnahme zu etwas, was man sonst so denkt, was irgendwie wahr sein könnte. Dazu komme ich rein. Quaternionengruppen haben Rang 1. Wenn man sich ungerade Primzahlen anguckt, dann findet man von Rang 1 nur die zyklischen P-Gruppen. Gesundheit. Und nur für die Primzahl 2 findet man auch diese komischen Quaternionengruppen, die auch Rang 1 haben. Und dann kommt man darauf, dass folgender Satz gilt, den ich hier nicht beweise, aber wer das interessant findet, kann mich gerne ansprechen, Podcast oder in Gruppentheorie 2 oder wo auch immer. Das alles hier führt dazu, dass man sich klar machen kann, und da braucht man noch ein bisschen mehr Theorie über P-Gruppen, deswegen schreibe ich es als Bemerkung. P-Gruppen von Rang 1 sind zyklisch. Quaternionengruppen. Und der Quaternionengruppenfall kann natürlich nur für P gleich 2 auftreten. Und warum ist sowas interessant? Na, weil man sich ja zum Beispiel der Klassifikation gewisser endlicher Gruppen nähern kann, indem man versucht zu verstehen, wie beeinflusst die Struktur von Pseudogruppen die Struktur der ganzen Gruppe. Dann kann man zum Beispiel anfangen, ganz mit einer krassen Voraussetzung, man sagt mal, alle Pseudogruppen sollen nur Rang 1 haben. Nein, dann hat man bei ungeraden Ps halt zyklische Pseudogruppen. Da weiß man dann sofort, was über die Möglichkeiten, wie da jetzt der normale Saat darauf wirken kann und sowas. Und man hat eben vielleicht noch Quaternionengruppen darin laufen. Und das waren auch Typen von Gruppen, die endlichen, einfachen Gruppen mit Quaternionen, zwei Pseudogruppen, sind sehr interessant. Die Klassifikation ist sehr interessant. Und das gehört so zu den Beispielen, die man sich dann angucken sollte, wenn man versuchen möchte zu verstehen, wie die Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen aussieht, wenn man mal anfängt mit konkreten Fragen. Also nicht das ganz große Teil, sondern konkrete Fragen. Wie fange ich an zu klassifizieren? Über den Zentralisator eines Elements der Ordnung 2 oder über eine bestimmte Struktur von Pseudo-Untergruppen. Und die zwei Pseudo-Untergruppen standen da am Anfang sehr im Zentrum des Interesses, weil man sich so gefreut hat, dass die Primzahl 2 auf jeden Fall vorkommen muss und eine Rolle spielen muss. Bemerkung dazu. Jetzt bin ich mit meinem Beispiel aber noch nicht ganz fertig, denn wir hatten ja noch dieses Omega 1. Und an diesen Gruppen kann man schön sehen, wie unterschiedlich das ist, was da passiert bei Omega 1. Nehmen wir mal Q-Isomorph zu Q8, also, na, das ist nicht so gut, das zu machen, sein Q. Machen wir es mal allgemein, sein Q eine Quaternionengruppe und D eine Diädergruppe, beides zwei Gruppen. Das ist bei der Quaternionengruppe klar, aber Diädergruppen gibt es auch allgemeiner. Und ich möchte jetzt was über die Omega-1-Dinger aussagen. Was war nochmal das Omega-1? Das war das Erzeugnis aller Elemente der Ordnung 2. Wir reden hier über zwei Gruppen. Das Omega-1 ist allgemeiner definiert, das ist das Erzeugnis aller Elemente der Ordnung P. Aber hier sind wir bei P gleich 2. Wie sieht das bei einer Diädergruppe aus? Na, bei einer Diädergruppe kann man sich klar machen, dass wenn man alle Elemente der Ordnung 2 darin hernimmt, dass man dann schon die ganze Gruppe kriegt. Dadurch nimmt, also man hat ja außerhalb des großen zyklischen Normalteilers lauter Elemente der Ordnung 2. Und das reicht. Dann nimmt man 2 davon und dann kriegt man sofort die ganze Gruppe. Das ist spannend, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Bei Quaternionengruppen sieht es ein bisschen anders aus. Das lasse ich mal frei. Hier haben wir Omega 1 und hier ist die ganze Gruppe D. Und tatsächlich reichen schon 2 Elemente der Ordnung 2, die außerhalb des großen zyklischen Normalteilers liegen. Mit denen geht das nicht. Kann man sich zum Beispiel klar machen, wenn man diese Diädergruppe als Symmetriegruppe eines entsprechenden Nx interpretiert. Das habe ich in mindestens einer Übungsaufgabe schon mal gesehen für den Typ D8. Symmetriegruppe des Quadrats. Dann kann man sich klar machen, dass das einfach über Spiegelungen funktioniert. Die Elemente, die außerhalb des zyklischen Normalteilers liegen, kann man als Spiegelung interpretieren. Wenn man 2 verschiedene hat, kann man die ganze Gruppe erzeugen. Okay. Bei der Quaternionengruppe, wie sieht es da aus? Na, wir haben vorhin darüber gesprochen. Es gibt nur ein Element der Ordnung 2 überhaupt. Das ist dieses eine Element, das da im Zentrum liegt und nicht 1 ist. Und dementsprechend liegt in Omega 1, also in der Menge, die Omega 1 von Q erzeugt, eben nur dieses eine Element der Ordnung 2. Mehr läuft da nicht rum. Alle anderen Elemente haben größere Ordnung oder sind 1. Und das heißt, Omega 1 von Q besteht nur aus dem einen, wird erzeugt von diesem einen zentralen Element der Ordnung 2. Das heißt, ich kann schreiben, das ist das Zentrum von Q und hat Ordnung 2. In gewisser Weise haben wir hier die Extremfälle gesehen. Es gibt immer ein Element der Ordnung P in einer P-Gruppe, die nicht trivial ist. Das heißt, dieses Ding hier ist nie die 1-Gruppe. Es hat immer mindestens Ordnung P. Und hier hat es auch genau Ordnung P, Ordnung 2. Größer wird es hier nicht. Und hier ist aber die ganze Gruppe. Das sind die Extreme, die auftreten können. Das war's dazu. Jetzt kommt noch eine Definition. Ein kleines Lemma mit ein paar Eigenschaften, die wir später brauchen. Und dann sind wir mit P-Gruppen durch. Jedenfalls, na, also man ist nie mit P-Gruppen durch. P-Gruppen sind ein riesiger Forschungsgegenstand. Aber wir sind mit den Aspekten endlicher P-Gruppen durch, die ich hier erstmal in der Vorlesung behandeln möchte. Wir kommen zur Thomson-Untergruppe. Thomson-Untergruppe benannt nach John Thomson, einem der Götter der endlichen Gruppentheorie. Ohne ihn keine Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen. Das darf ich, glaube ich, so sagen. Mit der Meinung bin ich auch nicht allein. Und wenn das gewünscht wird und ich am Ende wieder ein bisschen Märchenstunde mache und erzähle, was so in der Gruppentheorie los war in den letzten 100 oder 150 Jahren, im Schnelldurchlauf, dann ist der Name John Thomson sehr wichtig. Wir nehmen eine P-Gruppe hier, sein P mit P-Zahl. Hier eine P-Gruppe und ich möchte den Rang noch irgendwie bezeichnen. Und wir haben den Buchstaben klein r für eingeführt. Der Rang von P soll m sein. Da der Rang immer mindestens 0 ist, darf ich schreiben, aus n 0. Jetzt kommt die Thomson-Untergruppe. J. Ich weiß nicht, vielleicht J wegen John, weil das ein Vorname ist. Keine Ahnung. J von P. Die Thomson-Untergruppe ist definiert als Erzeugnis aller Untergruppen von P, die elementarisch sind und so groß wie möglich mit der Eigenschaft elementarisch zu sein. Wenn wir jetzt einmal gucken, deswegen steht hier das M daran, P hoch M ist nämlich die größte Ordnung, die eine elementarische Gruppe haben kann innerhalb von P, so war daran definiert. Man nimmt sich all diese, all die, die Ordnung P hoch M haben, und das Erzeugnis davon ist die Thomson-Untergruppe. Ich habe jetzt gesagt, elementarisch. Man kann auch die möglichst großen arischen P-Untergruppen hernehmen. Das ist eine ähnliche Definition. Also bitte aufpassen, je nachdem, wo Sie noch vielleicht zusätzlich was nachlesen, einmal gucken, welche Definition wird da genommen. Viele der Eigenschaften der Thomson-Untergruppen bleiben davon komplett unberührt, egal was man nimmt. Aber es sieht erstmal unterschiedlich aus. Und auch noch wichtig ist, dass manchmal Leute sagen, das ist das Erzeugnis der maximalen arischen oder elementarischen P-Untergruppen. Und da muss man aufpassen, weil maximale Untergruppe schon eine Bedeutung hat. Und wenn man hier in dem Kontext maximal sagt, dann meint man mit größtmöglicher Ordnung. Und das ist eventuell nicht das Gleiche, wie eine maximale Untergruppe zu sein. Da also Vorsicht, deswegen habe ich es auch nicht so formuliert. Ja, was ist da zu sagen? Wir haben den Zusammenhang direkt zu dem, was wir oben besprochen haben. Wenn wir diese speziellen P-Gruppen haben, bei denen wir den Rang kennen und auch wissen, wie diese Untergruppen, diese möglichst großen elementarischen Untergruppen in der Gruppe liegen, dann kann man auch ziemlich schnell sagen, was die Thomson-Untergruppe ist. Nur als ein Beispiel mündlich würde ich jetzt gerne für den Typ D8 das nochmal kurz erklären. Da haben wir nämlich vorhin das Bild noch gehabt. In einer Gruppe D vom Strukturtyp D8 haben wir diese zyklische Untergruppe der Ordnung 4 und wir haben Untergruppen der Ordnung 4, die elementarisch der Ordnung 4 sind. Und wenn man diese beiden unterschiedlichen, die man dann nimmt, kombiniert und das Erzeugnis davon bildet, kriegt man wieder sofort die ganze Gruppe. Es gibt also Fälle, in denen die Thomson-Untergruppe einfach alles ist. Und genauso kann die Thomson-Untergruppe aber auch sehr klein sein. Stichwort Quaternion-Gruppe. Ein technisches Lemma zur Thomson-Untergruppe. Da seien wir alles so wie oben. Die Thomson-Untergruppe ist charakteristisch in P und weil wir gerade dabei sind, nehmen wir uns auch nochmal das Omega 1 her, über das wir vorher gesprochen haben und zeigen gleich noch mit, dass das auch charakteristisch ist. Wenn die in einer Untergruppe von P liegt, dann stimmt sie mit der Thomson-Untergruppe dieser Untergruppe überein. Das ist eine ganz interessante Vererbungseigenschaft. Ist also J von P enthalten in einer Untergruppe T von P, so ist sofort J von P dasselbe wie J von T. Und wir zeigen das gleich, aber ich möchte vorher schon mal erklären, warum das so eine starke Eigenschaft ist. Das sieht so harmlos aus. Aber da haben Sie doch, da haben wir schon geschrieben, J von P ist charakteristisch in P. Glauben wir es mal für den Moment. Alles, was im Normalisator von P liegt,
normalisiert jede charakteristische Untergruppe von P. Das heißt also, J von P ist invariant unter dem Normalisator von P. Und der könnte viel größer sein als P in einer riesigen großen Gruppe, in der das alles lebt. Sagen wir mal, P ist eine P-Untergruppe einer großen Gruppe G. Und dann wissen wir jetzt auf einmal, der Normalisator von P in G normalisiert diese Thomson-Untergruppe. Sehr interessant. Wenn wir jetzt so eine Untergruppe T haben, in der die Thomson-Untergruppe liegt, dann stimmen die überein. Das heißt, der Normalisator von T, der ja vielleicht nochmal ganz anders aussieht, noch größer ist, noch anders, noch interessanter, der normalisiert jetzt auf einmal diese Thomson-Untergruppe auch noch. Das heißt also, dass der Normalisator von einer solchen Thomson-Untergruppe potenziell eine sehr interessante Untergruppe werden könnte, über die man viele Informationen bekommen kann. Manchmal ist es die ganze Gruppe. Manchmal kann man die Gruppe faktorisieren als Normalisator der Thomson-Untergruppe mal irgendwas, das halt so ein bisschen stört, aber nicht weiter schlimm ist. Im Kontext der Thomson-Untergruppe sind sehr spannende gruppentheoretische Resultate entstanden. Stichwort Faktorisierung, Stichwort Sätze, mit denen man Normalteiler der großen Gruppe findet. Und ein bisschen was davon sehen wir auch in dieser Vorlesung. Im Allgemeinen ist es wahnsinnig schwierig. Aber unter gewissen Voraussetzungen kann man da schon viel zeigen und man kann es dann auch direkt sinnvoll einsetzen. Das wollen wir machen.
Ein bisschen achten. Oh ja, alles sehr im grünen Bereich.
Was ist denn nochmal eine charakteristische Untergruppe? Was habe ich zu zeigen? Vielen Dank, genau das muss ich zeigen. Ich muss zeigen, dass die Untergruppe invariant ist unter Anwendung eines Automorphismus der großen Gruppe. Das heißt, wir interessieren uns jetzt für Automorphismen von P. Okay. Alpha, ein Automorphismus von P. Was wissen wir denn über Automorphismen? Na, wir wissen zum Beispiel, dass Automorphismen Untergruppen wie auch Untergruppen abbilden. Die Ordnung von Elementen wird nicht verändert durch einen Automorphismus. Was ist mit der Struktur von Untergruppen? Wenn eine Untergruppe abelsch ist, dann bleibt sie nach Anwendung eines Automorphismus abelsch. Das liegt daran, dass Automorphismen großartig sind. Sie sind bijektiv und sie erhalten die ganze Struktur. Und deswegen geht da nichts kaputt bei der Untergruppenstruktur. Abelsche Untergruppen dürfen vertauscht werden, aber es darf nicht eine abelsche auf eine nicht-abelsche geben oder solche Chancen. Genauso bleibt die Eigenschaft, elementar abelsch zu sein, erhalten. Denn abelsch und Ordnungskram. Aha, heißt also, dieser Automorphismus Alpha, den wir uns geschnappt haben, darf innerhalb der Menge der elementar-abelschen Untergruppen der Ordnung P hoch M, wenn M jetzt wieder der Rang ist, den führe ich gleich ein, darf dieser Automorphismus Untergruppen vertauschen, aber er kann halt nicht die Ordnung verändern und er kann nicht aus dieser Menge der möglichst großen elementar-abelschen Untergruppen rausgehen. Wunderbar. Ist jetzt also M der Rang der elementar-abelschen Untergruppen der Ordnung P hoch N von P invariant unter Alpha. Und damit meine ich, dass jedes Element dieser Menge von Alpha wieder in diese Menge hinein abgebildet wird. Gut. Das heißt also, dass das Erzeugnis all dieser Untergruppen sich nicht ändern kann, wenn man Alpha darauf anwendet. Denn es werden ja nur die erzeugenden Untergruppen irgendwie permutiert. Jetzt haben
gemacht, weil ich mich so gefreut habe. Gucken wir auf Omega 1. Kleiner Gilt. Was war denn mal Omega 1 von P? Na, ich stelle mal Alpha an. Omega 1 von P ist das Erzeugnis aller Elemente der Ordnung P in Groß P. Das heißt, wir machen es mal, das seien alle Elemente klein a, aus P, Erzeugnis davon mit der Eigenschaft Ordnung von a, kleiner gleich P, das Ganze um Alpha. Jetzt Alpha ein Automorphismus, ist also mit der Erzeugnisbildung verträglich. Dann kann ich hier einfach reinschreiben, das sind alle Bilder a unter Alpha. Wobei gilt, a kommt aus p und die Ordnung von a ist kleiner gleich p. Und wieder machen wir uns klar, wie vorher, was hier passiert. Wenn a ein Element aus p ist, dessen Ordnung 1 ist, dann ist es das 1-Element. Das bleibt sowieso fest unter Automorphismen. Als nächstes schauen wir uns also an, was los ist, wenn die Ordnung p ist. Dann hat das Bild von a unter alpha ebenfalls Ordnung p, ist also wieder in dieser Menge hier enthalten und dementsprechend erzeugen die beiden Mengen das Gleiche. Automorphismen sind großartig, deswegen funktioniert das so. Und das war Teil 1. Jetzt kommt Teil 2. Omega 1 im Zentrum von PO.
Wichtige Untergruppe, die aber erstmal ein bisschen sperrig daherkommt. Was tun wir? Wir gucken ins Zentrum von P. Nehmen uns da drin jetzt die Elemente der Ordnung P und betrachten das Erzeugnis davon. Das wird jetzt eine abelsche Gruppe, denn es ist eine Untergruppe des Zentrums und das Zentrum ist abelsch. Und ich behaupte, die wird dann sogar elementarabelsch, diese Gruppe, denn sie wird erzeugt von Elementen der Ordnung P und sie ist abelsch. Das heißt, da kann nichts drin liegen, was eine größere Ordnung als P hat.
Das heißt, als erstes, Omega 1 im Zentrum von P ist elementarabelsch. Und das ist auch so eine Gruppe.
Das Großartige an P-Gruppen ist, dass in dem Moment, wo sie nicht trivial sind, man haufenweise fantastische Untergruppen findet, die auch alle nicht trivial sind.
Und dieses Omega 1 im Zentrum von P gehört halt dazu.
Wenn P nicht trivial ist, dann ist das Zentrum nicht trivial, dann finden wir da drin etwas von Ordnung P und schwupp, liegt was in diesem Omega 1. Und es ist eine charakteristische Untergruppe, weil das Zentrum charakteristisch ist und weil wir uns gerade klar gemacht haben, Omega 1 ist charakteristisch. Das heißt, ach so, und charakteristisch sein ist im Gegensatz zu Normalteiler sein transitiv. Eine charakteristische Untergruppe einer charakteristischen Untergruppe ist eine charakteristische Untergruppe.
War ich gar nicht gefragt, aber fiel mir gerade dazu ein.
Warum liegt das an der Thomson-Untergruppe?
Na, das Ding ist elementarabelsch.
Das reicht erstmal noch nicht, denn die Thomson-Untergruppe wird ja erzeugt von denen, die möglichst groß sind und elementarabelsch. Warum sollte das jetzt drin liegen in einer möglichst großen elementarabelschen Untergruppe? Na, da kommt jetzt rein, dass wir im Zentrum sind. Dieses Ding hier, nennen wir es mal V. V, weil es aussieht wie ein Vektorraum über einem Körper mit P-Elementen.
Dieses V ist nicht nur elementarisch, es kommutiert mit jeder elementarischen Untergruppe, die wir in P rumlaufen sehen. Ist A eine elementarische Untergruppe von P, die so groß ist, wie es nur geht, dann ist auch V mal A elementarisch. Warum? Naja, V kommutiert mit allem, insbesondere mit A, und die Elemente untereinander kommutieren auch. Das heißt, hier kommt eine abelsche Gruppe raus. Und was ist mit der Ordnung? V wird erzeugt von Elementen der Ordnung P und A auch. Das heißt, insgesamt wird es erzeugt von Elementen der Ordnung P und ist deswegen elementarisch. Willst du darauf achten? Man braucht beide Eigenschaften. Erzeugt von Elementen der Ordnung P und abelsch. Denn es gibt nicht abelsche P-Gruppen, die von Elementen der Ordnung P erzeugt werden. P-Gruppen sind merkwürdig. Gut, aber hier haben wir alle Zutaten. Jetzt ist V mal A elementarabelsch, liegt in P. Und das geht nur, aufgrund der Größe und aufgrund des Ranges von P, geht das nur, wenn das hier auch so eine Untergruppe von P ist, die elementarisch der Ordnung P und M ist. Das heißt, V muss in A drin liegen. Ja, aber wenn V in einem Erzeuger der Thomson-Untergruppe liegt, dann liegt V insbesondere in der Thomson-Gruppe. Und V war eine Abkürzung für dieses Omega 1 Zeug. Dann haben wir das und jetzt kommt 3. Jetzt kommt diese spannende Eigenschaft, bei der ich vorhin mal versucht habe, so irgendwie anzudiskutieren, warum man damit toll Untergruppen einsammeln kann, wenn sich das alles in einer großen Gruppe G abspielt und P zum Beispiel eine P-Syl-Untergruppe ist. Ja, wichtige Eigenschaft. Fangen wir mit dem Offensichtlichen an. J von P liegt in T. Heißt also, alle möglichst großen elementarischen Untergruppen, die man überhaupt auf der Welt sieht, und die Welt ist gerade P, sieht man schon in T. Das heißt, die müssen jetzt innerhalb von T auch so groß wie möglich sein und elementarisch, bla bla bla. Das heißt, J von P liegt in J von T drin. Der Rang einer Untergruppe von P kann immer höchstens so groß sein, wie der Rang von P selber. Das heißt also, wenn ich jetzt innerhalb von T mir die möglichst großen elementarischen Untergruppen schnappe und das Erzeugnis davon bilde, dann sind diese Untergruppen entweder selber schon in P so groß wie möglich mit der Eigenschaft elementarisch zu sein, dann hat man sofort, dass die Thomson-Gruppen gleich sind, oder die liegen in noch größeren elementarischen Untergruppen hier innerhalb von P, aber auch dann liegen sie in etwas, was die Thomson-Untergruppe von P erzeugt. Das heißt, diese Inklusion hier liefert uns sofort, dass J von T in J von P liegt. Und das Einzige, was wir hier benutzt haben, war, dass in Untergruppen der Rang nicht größer werden kann. Da, also bei Untergruppen verhält der Rang sich ordentlich. Vorsicht, bei Faktorgruppen muss man ein bisschen aufpassen. Gut, jetzt haben wir beide Richtungen, diese und die dagegen. Das ergibt dann die Gleichheit und damit ist das Lemma komplett bewiesen. So, Ausblick zum Schluss. Da wiederhole ich ein paar Dinge, die ich vorhin schon gesagt habe. Die Thomson-Untergruppe kann wunderbar benutzt werden, um Faktorisierung einer Gruppe zu bekommen und unter günstigen Umständen bekommen wir mithilfe der Thomson-Untergruppe einen Normalteiler der ganzen großen Gruppe G, in der wir gerade arbeiten, der gleichzeitig auch noch charakteristisch ist in einer P-Syl-Untergruppe. Und warum das großartig ist, werden wir am Ende der Vorlesung sehen, wenn wir einen großen Satz beweisen, in dem ganz viele Zutaten einfließen, die wir uns jetzt gerade erarbeiten. Und da sieht man dann einmal die einzelnen Zutaten so am Werk, wie toll die sind und warum das Zusammenspiel so super funktioniert. Das ist dann das, was für mich so den Zauber der lokalen Gruppentheorie ausmacht. Das ist also das Ziel. Wir merken uns, dass es die Thomson-Untergruppe gibt. Wir behalten im Hinterkopf, auch wenn wir sie zwischendurch jetzt mal nicht sehen, dass sie später noch ihren großen Auftritt haben wird. Was für Fragen haben Sie zu P-Gruppen? Okay, wenn Ihnen was einfällt, sagen Sie es schon Luc. Ansonsten kommen wir dann gleich zu nilpotenten Gruppen. Oh, da war ein Merkzettel. Ah, okay. Ich glaube, ich kann den Merkzettel am Anfang von Kapitel 4 abarbeiten, denn es geht hier darum, dass wir uns ein bisschen erinnern, an dem wir vielleicht wissen, aber nicht wirklich festgehalten haben. Das hat nichts zu tun mit Sachen, die ich in den Übungsaufgaben manchmal gesehen habe, aber auch mit Argumenten, die für nilpotente Gruppen wichtig sind. Und wo es vielleicht doch nochmal darum geht, klarzumachen,
was funktioniert da wie und warum, wie verhalten sich vor allem Normalteiler. Denn für uns wird jetzt immer wieder wichtig sein, der Übergang von einer Gruppe in eine Faktorgruppe. Und da wissen wir, was wir mit Untergruppen machen und wie man hin und her geht, denke ich, hoffe ich. Bei Normalteilern müssen wir ein bisschen aufpassen.
Und deswegen, glaube ich, ist eine Wiederholung angebracht. Das heißt, wir reden über niedrige und hohe. Und beginnen mit einer Bemerkung. Die, ja, in der ich so ein paar Argumente sammle und ich möchte auf typische Fehler hinweisen. Wenn das gewünscht wird, können wir das in der Übung auch nochmal vertiefen. Ich gucke mal, wie Ihre Gesichter so aussehen, während wir das machen. Wir fangen an mit einer endlichen Gruppe D und einem Normalteiler N. So, still. Hier ist G, hier ist N. Jetzt stelle ich mir die Faktorgruppe vor als dieses Ding, G modulo N. Sagen wir mal, geht quer. Jetzt möchte ich verstehen, was hat die Struktur von G selber, inklusive Untergruppen, Normalteiler und so weiter, mit der Struktur von G quer, also mit diesem Ding hier, zu tun? Wie kann ich da Zusammenhänge herstellen? Wie kann ich, wenn ich auf der einen Seite was weiß, das rüberschieben auf die andere Seite? Und zwar möglichst so, dass man wirklich hin und her kommt.
Wiederholen wir nochmal, das ist
bestimmt wirklich eine Wiederholung. Wie kommen wir denn von G in die Faktorgruppe? Was tun wir da? Was passiert mathematisch, wenn wir von G übergehen in die Faktorgruppe G modulo N? Wer kann uns da einmal dran erinnern? Was passiert mathematisch?
Das eine ist ja, was für Bilder wir malen oder was wir für Ideen im Kopf haben, aber... Ich hätte jetzt so ein Wort erwartet, so wie eine Pavlovsche Zuckung, ja?
Genau, geht über die Nebenklassen.
Ja, das ist eine Möglichkeit, genau. Man kann sagen, man arbeitet da mit den Nebenklassen von N in G, das ist aber genau nicht die Perspektive, die hier weiterhilft. Trotzdem danke dem bestimmt an ein paar andere, die auch. Ich will eben gerade nicht anfangen, konkret mit Elementen in der Faktorgruppe rumzurechnen. Denn wenn wir später Faktorgruppen von Faktorgruppen betrachten, dann kriegen wir das alle nicht mehr hin. Und es macht sowieso keinen Spaß. Wir denken strukturell. Was passiert strukturell, was passiert mathematisch beim Übergang von G nach G modulo N? Wie realisiere ich das? Ah, okay. Das ist schön. Das heißt, wir können noch mehr lernen in dieser Vorlesung. Denn was ich ja auch vermitteln möchte, ist eine Sichtweise auf Gruppen, die eben sich nicht darauf beschränkt, mit einzelnen Elementen rumzurechnen. Sondern was mir vorschwebt, ist ein eher strukturelles und begriffliches Denken. Der Begriff, der mir hier vorgeschwebt hat, war Homomorphismus. Und das war wahrscheinlich das andere Wort. Jedenfalls guckst du so, als sei es das zweite Wort gewesen, das dir eingefallen ist.
Ja, der Übergang von jedem Faktorgruppe passiert mit einem Homomorphismus. Jedem Element wird die davon repräsentierte Nebenklasse zugewiesen. Ja, das heißt, wir landen bei den Nebenklassen. Aber mich interessiert ja, was mit Untergruppen und Normalteilern passiert. Wie stelle ich mir vor, sieht eine Untergruppe aus, nachdem ich sie mit diesem Homomorphismus abgebildet habe? Na, wenn ich eine Untergruppe U habe, dann ist das Bild davon U mal N modulo N. Das heißt, ich lande hier in diesem Bild tatsächlich oberhalb von N irgendwo hier. Ich kann eine Untergruppe U nehmen, egal wo die liegt. Am einfachsten ist es, wenn man die nimmt, die oberhalb von N nimmt, die also N enthalten. Und dann lande ich mit meinem Homomorphismus, der jetzt sozusagen quer heißt, hier bei U N modulo N. Nochmal, wenn ich eine Untergruppe habe, die nicht L enthält, macht das nicht. Ich multipliziere sie mit N und mache dann die Norm aus. Heißt also, ich verliere Informationen hier, ich verliere alle Informationen, die im Normalteiler N gespeichert sind sozusagen. Aber manchmal ist es genau das, was man möchte. Typischerweise ist N der Kern eines Homomorphismus. Die Elemente da interessieren uns für den Moment nicht. Wir rechnen in der Faktorgruppe, um Komplexität zu reduzieren. Okay, so komme ich also mit Untergruppen rüber. Und umgekehrt kann ich die Untergruppen, die ich in der Faktorgruppe sehe, interpretieren
als Untergruppen der Gruppe G, die oberhalb von N liegen, die also N enthalten. Aber Vorsicht, nur weil Untergruppen hier verschieden sind, heißt es nicht, dass sie hier verschieden sein müssen. Jetzt kommen wir also zum Stichwort volles Urbild. Ich kann mir eine Untergruppe hernehmen, mir das Bild betrachten und dann zurückgehen und ein anderes Urbild für die gleiche Untergruppe wählen. Vorsicht, dieser Homomorphismus, den wir betrachten, in die Faktorgruppe, ist im Allgemeinen kein Isomorphismus. Das ist ja gerade der Witz, wir schneiden ja Informationen weg, wir wollen ja gar nicht injektiv sein. Und deswegen muss man aufpassen, wenn man anfängt, in der Faktorgruppe zu argumentieren und man will jetzt zurückgehen, dann sollte man tunlichst volle Urbilder nehmen. Das heißt, was auch immer man an Urbild gefunden hat, man sollte immer nochmal mit dem Normalfeld N multiplizieren, dann kriegt man auf jeden Fall das volle Urbild. Und das volle Urbild erhält viele Eigenschaften, die wir in der Faktorgruppe gesehen haben. Darum geht es mir hier. Deswegen machen wir diesen Einschub. Ist also nur eine Untergruppe von G. So bezeichnet hier mit dieser Notation U quer U nach N das Bild von U in G quer und das volle U-Bild. Das schreibe ich einmal an, weil ich das volle U-Bild ganz oft brauchen werde. Von U quer in G ist, Vorsicht, halt nicht unbedingt die Untergruppe U, sondern U mal N. Und das führt jetzt dazu, man kann jetzt nachrechnen, ich mache das nicht, ist auf Wunsch, mache ich das in der Übung oder in einer Podcast-Folge, ist Buchstaben, ist A eine Untergruppe von G und ist das Bild von A, A quer, ein Normalteiler von G quer, das ist die Situation, die wir am häufigsten hier sehen werden, wo wir nachdenken müssen. Das heißt, ich habe hier etwas übertransportiert in die Faktorgruppe und habe dann gesehen, oh, das Bild ist normal. Was ich mir dann wünsche, ist ein Normalteiler innerhalb von G. Die Untergruppe, mit der ich angefangen habe, war aber vielleicht kein Normalteiler. Das volle Urbild dagegen ist einer. Deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber sprechen. Und es geht auch noch stärker. Wenn ich hier drüben eine charakteristische Untergruppe habe und ich nehme das volle Urbild in G, dann bekomme ich eine charakteristische Untergruppe von G. So stark ist diese Idee mit dem vollen Urbild. Charakteristisch kürze ich jetzt mal so ab mit K. Punkt. Na, ich erfinde jetzt gerade ein Beispiel. Sagen wir sind in dieser Faktorgruppe G quer, wir haben eine Primzahl P und wir sehen, oh, in der Faktorgruppe gibt es für diese Primzahl nur eine Sylogruppe. Und dann überlegen wir uns, weil es die Normalteiler, sogar charakteristisch. Jetzt würde ich gerne was Entsprechendes, Charakteristisches in G finden. Und dann muss ich halt aufpassen. Nicht jedes Urbild tut's, ich muss das volle Urbild nehmen. Dann kriege ich einen Normalteiler bzw. eine charakteristische Gruppe. Und das ist eben nicht immer das, was man denkt. Deswegen Vorsicht, nicht irgendein Urbild nehmen. Und das Zweite, was ich in dieser Bemerkung machen möchte, einfach weil es sinnvoll ist für uns, dieses Wort zu haben, das ist für mich hier gut und auch für Sie in den Übungen, ich möchte gerne das Wort Subnormalteiler einführen. Manche kennen das schon aus irgendeinem Kontext, aber eben nicht alle. Und anders als Normalteiler ist es auch nichts, was jetzt schon in der linearen Algebra oder Algebra vorkommt, selbst bei mir nicht. Subnormalteiler ist, die Idee für das Konzept eines Subnormalteilers kommt daher, dass ein Normalteiler eines Normalteilers nicht unbedingt ein Normalteiler in der großen Gruppe ist. Das heißt, man würde man gerne ein Wort haben für Normalteiler eines Normalteilers. Oder Normalteiler eines Normalteilers, eines Normalteilers, eines Normalteilers. Und dafür gibt es das Wort Subnormal. Das ist also eine Definition. Immer noch ist G eine endliche Gruppe. Eigentlich immer jetzt, wenn wir hier miteinander reden. Eine Untergruppe S von G.
Subnormalteiler von G. Und das Zeichen, das man in der Literatur dafür häufig findet, ist ein doppeltes Normalteilerzeichen. Und das ist suggestiv, weil man nämlich jetzt diese Reihe sieht, S ist normal in irgendwas, ist normal in irgendwas, ist normal in irgendwas, bla bla bla, ist irgendwann normal in G. Genau, dann, jetzt muss es irgendwas geben, sagen wir mal K aus 0 und Untergruppen, S gleich S0, normal in S1, normal in A. S ist überhaupt nicht gut. S gleich T0, normal in T1, ich will hier nicht über symmetrische Gruppen, dann sollte ich selber nicht die dämlichen Bezeichnungen nehmen, über die ich mich sonst gerne ärgere. T2 und so weiter, das ist normal im nächsten. Und das letzte ist TK, das soll die ganze Gruppe G sein. Dieses hier, dieses Komma, das steht für mit folgender Eigenschaft. Also nochmal mündlich, eine Untergruppe S von G heißt Subnormalteiler und beschreiben dann S normal, normal in G. Genau dann, wenn es eine Reihe von Untergruppen gibt, T0, T1 und so weiter, bis hin zu TK. Das sollen alles Untergruppen von G sein. Und jetzt ist die Regel folgendes. Die größte TK soll gleich G sein, die kleinste T0 soll S sein, das Ding können wir zeigen wollen, dass es ein Subnormalteiler ist. Und es soll immer gelten, dass TI normal ist in TI plus 1. Und wir setzen nicht voraus, dass die noch in irgendwas Größerem normal sind. Das ist häufig so, aber muss nicht so sein. Wir gucken uns auch noch Beispiele an. Diese Reihen, die wir da sehen, die kommen später auch nochmal allgemein wieder als subnormal rein. Und genauso gibt es normal rein, das ist was Stärkeres. Da verlangen wir hier in jedem Schritt, dass es nicht nur normal im nächsten ist, sondern normal in der ganzen großen Gruppe. Und wir gucken uns auch an Beispielen an, was der Unterschied ist. Wenn es da einen gibt. Gut, Vorbemerkung zum Thema nilpotente Gruppen. Volle O-Bilder sind wichtig. Wir wissen jetzt, was Subnormalteiler sind. Und jetzt kann ich definieren, was eine nilpotente Gruppe ist. Immer eine endliche Gruppe sein. Ach, jetzt keine Ähnlichkeit. Da muss ich nicht nachdenken. Manches von dem, was wir hier machen, geht auch für unendliche Gruppen. Aber spätestens dann, wenn ich anfange, mit Ordnung zu argumentieren, dann möchte ich nicht jedes Mal überlegen müssen, oh, habe ich gesagt, dass G endlich ist. G heißt nilpotent. Genau dann, wenn für alle echten Untergruppen gilt, soll gelten, dass die echt enthalten sind in der Normalisator. So, warum echt? Na, wenn ich das für alle Untergruppen fordern würde, dann käme Quatsch raus bei der Untergruppe G selber, denn G ist sein eigener Normalisator in G, das heißt, dann wäre die Definition sinnlos. Und nur um zu sehen, dass wir solche Gruppen kennen, zitieren wir ein Resultat von vorher und schreiben das einmal zitierbar auf. P-Gruppen sind nilpotent.
C-Gruppe. Jede P-Gruppe ist Nilpotent. Wie sehen wir das? Na,
wir hatten so ein Lemma in dem Kapitel über P-Gruppen. Ich glaube, es war Lemma 3.2. Da haben wir gesagt, wenn wir eine P-Gruppe haben und dann da drin eine echte Untergruppe, dann ist diese echte Untergruppe echt in ihrem normalen Lauter enthalten in der P-Gruppe. Und das heißt, das, was wir hier vorne haben, stimmt da automatisch. Okay. Gut, das war jetzt ein Typ Gruppe, bei dem wir quasi geschenkt kriegen, dass diese Eigenschaft stimmt aus der Definition. Aber wenn man jetzt mal so grundsätzlich da drauf guckt, das ist doch eine nervige Definition, oder? Stellen wir uns doch mal praktisch vor, wie das aussieht. Jemand gibt uns eine Gruppe, am besten noch irgendwie schön unpraktisch gegeben, mit irgendwelchen komischen Erzeugern und Relationen, bei denen wir erstmal gar nichts sehen, ist die Gruppe überhaupt endlich? Und dann kommt so eine Frage, wie ist die Gruppe nilpotent? Ja, keine Ahnung. Ich kenne nicht mal alle Untergruppen. Wie soll ich bei denen jetzt noch irgendwas ausrechnen? So, das heißt, diese Definition hat Vorteile, das werden wir gleich sehen. Manchmal sieht man automatisch, dass die erfüllt ist und dann kann man sich freuen. Aber bei Gruppen, bei denen man erstmal so gar keine Ahnung hat, sieht das aus wie die unpraktischste Definition auf der ganzen Welt. Denn man muss alle Untergruppen finden und man muss sie alle einzeln angucken. Und das nervt. Ziel dieses Kapitels wird also sein, die Vorteile dieser Definition auszunutzen und gleichzeitig sich klarzumachen, wie man Nilpotenz auch noch anders sehen kann, sodass wir dann später einen kleinen Werkzeugkasten haben, so kann ich Nilpotenz erkennen und je nachdem, was für eine Gruppe uns über den Weg läuft, können wir dann gucken, was aus unserem Werkzeugkasten passt hier und lässt uns schnell entscheiden, ob die Gruppe Nilpotenz ist oder nicht. Das ist ein Hauptziel und ein anderes Ziel ist, noch mehr Gruppen als Nilpotenz zu erkennen, die wir schon gesehen haben. Jetzt kommt die nächste Definition. Wir haben ja schon mehrfache Kommutatoren gesehen am Anfang der Vorlesung. Jetzt möchte ich das Konzept nochmal, ich möchte daran erinnern und möchte auch nochmal eine allgemeine Notation einführen. Sein A, B und von G. Was war nochmal der Kommutator von A und B? Na, das war das Erzeugnis aller kleinen Kommutatoren. Klein a, klein b. Und die kann ich immer schreiben als a hoch minus 1 mal b hoch minus 1 mal a mal b. Gut. Das Erzeugnis von all dem gibt mir den Kommutator von a und b. Dann haben wir uns klar gemacht, man kann das jetzt noch fortführen und kann so mehrfach Kommutatoren hinschreiben. Und ich mache das jetzt mal, und zwar soll b die Gruppe sein, mit der ich dann immer wieder den Kommutator neu bilde. Das heißt, wir schreiben sinnvoll ist, das zu tun. Erstmal sagen wir, wir können das und wir haben eine Notation, die ein bisschen praktischer ist als diese vielen Klammern. Und dann kann man rekursiv vorgehen. Mithilfe dieser Notation kann ich jetzt recht einfach definieren, was die Nilpotenzklasse einer nilpotenten Gruppe ist. Und dabei ist die Idee folgende. Okay, vielleicht erstmal so ein bisschen anschaulich gesprochen.
Ich fange mal oben an in der großen Gruppe G und bilde den Kommutator von E mit sich selbst. Dann hoffe ich, dass ich kleiner werde. Wir werden sehen, warum meine Nebenkontinentengruppe da kleiner wird. Dann kommt eine neue Gruppe raus. Jetzt kommutiere ich wieder mit G. Muss man sich klar machen, warum man da wieder kleiner wird. Und auf die Art und Weise kommt so eine absteigende Kette raus von Untergruppen, die ich immer kriege, indem ich nochmal mit G kommutiere. Der Witz ist jetzt, bei nilpotenten Gruppen wird man wirklich jedes Mal kleiner, das heißt, man landet irgendwann bei der trivialen Untergruppe. Das ist die erste Sache, die wir uns klar machen werden. Und dann, wenn man irgendwann unten angekommen ist, dann kann man sich jetzt ja überlegen, ah, bin ich jetzt so schnell wie möglich nach unten gekommen? Naja, was ich gemacht habe, war ja irgendwie klar definiert. Ich kommutiere jedes Mal mit G. Es gibt nur eine Art, das zu tun. Das heißt, irgendwann habe ich jetzt zum ersten Mal die triviale Untergruppe erwischt beim Kommutieren. Und diese Länge, also die Anzahl der Schritte, die man da braucht, das nennt man Nilpotenzklasse der großen Gruppe G. Und auf die Art und Weise kann man nilpotente Gruppen noch mal ein bisschen unterscheiden in die mit einer sehr geringen Nilpotenzklasse. Die sind sozusagen nah dran, abelsch zu sein. Das ist die Philosophie. Und dann gibt es die mit einer großen Nilpotenzklasse. Und es gibt bei den P-Gruppen sogar eine ganze Theorie. P-Gruppen maximaler Klasse heißt das. Das sind diejenigen P-Gruppen, bei denen die Nilpotenzklasse so groß ist, wie sie nur irgendwie sein kann. Das ist ein für sich genommen spannendes Teilgebiet der P-Gruppentheorie. Ist die Nilpotenzklasse? So ist das kleinste k aus n mit der Eigenschaft, dass der Kommutator von g mit sich selbst k mal 1 ergibt, die Nilpotenzklasse. Was heißt Nilpotenzklasse 1? Na, das heißt, wenn ich einmal kommutiert habe, bin ich schon fertig. Das heißt, die Kommutatorgruppe von G mit sich selbst ist 1. Dann ist die abelsch. Die nilpotenten Gruppen von Klasse 1 sind also genau die abelschen Gruppen. Okay. Was heißt Nilpotenzklasse 2? Na, beim ersten Mal sind wir noch nicht bei 1 angekommen. Das heißt, die Gruppe ist nicht abelsch. Aber im nächsten Schritt kommen wir dann bei 1 an. Das heißt, die Gruppe ist nicht weit weg davon, abelsch zu sein. Sie versucht es quasi. Das bringt mich zu unserem ersten kleinen Beispiel. Schuh, der gekriegt. Nur damit wir es irgendwo stehen haben. Abelsche Gruppen sind nilpotent von Klasse 1. Man sagt häufig einfach Klasse im Kontext von nilpotenten Gruppen. Statt nicht so schön. Dann gucken wir uns nochmal diese speziellen zwei Gruppen an vom Anfang der Vorlesung. Also Typ D8 und Typ Q8, was ist denn da los? Na, das ist jetzt interessant. Bleiben wir mal kurz bei Typ D8. D soll jetzt Struktur D8 haben. Was passiert, wenn ich das erste Mal kommutiere? Na, die Kommutatorgruppe ist doch der kleinste Normalteiler mit abelscher Faktorgruppe. Wie weit kann ich runtergehen und kriege noch eine abelsche Faktorgruppe? Die Gruppe hat Ordnung 8. Bei Index 2 bin ich auf jeden Fall abelsch, das ist langweilig. Bei Index 4 bin ich auch noch abelsch, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns überlegt haben, dass Gruppen der Ordnung p² abelsch sind.
Wenn ich in einer P-Gruppe eine Untergruppe habe von Index P², dann weiß ich, dass, falls es ein Normalteiler ist, dass dann die Faktorgruppe adisch ist. Aha. Das heißt, jetzt komme ich mit der Kommutatorgruppe schon mal ziemlich weit runter. Kann ich jetzt noch kleiner geworden sein? Nein, denn da ist jetzt kein Platz mehr. Die Kommutatorgruppe hat höchstens Ordnung 2, denn die Faktorgruppe hat Ordnung 4. Noch kleiner kann sie nicht sein, denn D8 ist ja nicht adisch. Aha. Das heißt, wir sind jetzt, man kann sich klar machen, dass man da nicht irgendeine Untergruppe der Ordnung 2 erwischt, sondern genau das Zentrum der Gruppe. Und dann sieht man auch, was beim nächsten Mal Kommutieren passiert. Da landet man nämlich bei 1. Und deswegen sind die Edergruppen der Ordnung 8 nilpotent von Klasse 2. Und ich schreibe einfach hin, wenn D isomorph zu D8 ist, dann haben wir das D', was das gleiche ist wie die Kommutatorgruppe, und die nennt sich selber. Vorsicht, deswegen bitte in Ihrer eigenen Notation keinen Strich dran machen, außer wenn Sie wirklich die Kommutatorgruppe meinen. D' ist D, D, das ist gleich wie D, D zu Semikolon 1. Das ist das Zentrum von D. Und dann ist klar, dass man beim nächsten Mal kommutieren bei der 1 kann. Aufgabe für alle, die Lust auf eine kleine Herausforderung haben. Was ist mit größeren Edergruppen? Bleibt das so, dass die Klasse 2 ist, oder ändert sich das? Jetzt gucken wir uns die Q8 an, wie ist es denn da? Na, muss ich vielleicht gar nicht hinschreiben. Bei Q8 können wir so ähnlich argumentieren. Wir haben Untergruppen vom Index 2, da ist klar, dass da die Faktorgruppe adisch ist, das heißt, die Kommutatorgruppe muss in all diesen drin liegen. Bis auf Index 4 kann ich auch runtergehen und dann habe ich auch eine adische Faktorgruppe, das heißt, die Kommutatorgruppe liegt ab da in einer Untergruppe der Ordnung 2. Und die Gruppe ist nicht adisch, das heißt, genau wie vorher kriegen wir das Zentrum, die Kommutatorgruppe ist und das die Klasse 2 ist. Und wieder ist die Frage, was ist mit größeren Paternionengruppen? Ist das da auch so? Nur um zu sehen, dass nicht alles auf der Welt nilpotent ist. Achso, indem ich mit der Klasse angefangen habe zu argumentieren, habe ich natürlich schon vorweggenommen, dass die Gruppe überhaupt nilpotent ist. Das habe ich hier deshalb nicht begründet, weil das zwei Gruppen sind und zwei Gruppen sind nilpotent. So, es sind aber längst nicht alle Gruppen nilpotent. Zum Beispiel S3 und auch die größeren symmetrischen Gruppen. Die sind alle nicht nilpotent. Und wir nehmen jetzt mal die Definition, denn noch haben wir nichts anderes in der Hand. Über die Nilpotenzklasse und diese Art der Argumentation können wir nur dann sprechen, wenn wir schon wissen, dass die Gruppe nilpotent ist. Wir sind noch nicht so weit, dass wir da eine Charakterisierung haben. Das heißt, wir gucken auf die Definition. Wir müssen uns alle Untergruppen von S3 angucken. Das sind zum Glück nicht so viele. Was haben wir denn da? Die Gruppe selber ist langweilig, es geht nur um echte Untergruppen. Wir haben die A3, also Erzeugnis eines S3-Zyklus. Das Ding ist sicherlich echt in seinem Normalisator enthalten, denn es ist ein Normalteil. Jetzt kommen noch die Untergruppen der Ordnung 2. Oh, wie schade. Die sind ihr eigener Normalisator. Ja, so kann man sehen. Und bei dieser kleinen Gruppe ist es auch nicht so nervig, dass S3 nicht nilpotent ist. Aber auch bei S3 gäbe es eine schönere Art zu sehen, dass die Gruppe nicht nilpotent ist. Eine, die irgendwie noch struktureller ist. Und die müssen wir uns aber erst erarbeiten. Okay, das habe ich alles erzählt. Dann kommt jetzt das erste Lemma und auch der erste Einsatz von den ganzen Vorgeplänkeln. Jetzt klar, dass alle Untergruppen von G erstens Subnormalteiler sind und zweitens auch nilpotent sind.
ist also ohne Untergruppe von B. So ist O erstens ein Subnormalteiler und es ist auch Nilpotent. So, und was interessiert uns noch immer?
Untergruppen sind interessant und Faktorgruppen sind interessant. Und Faktorgruppen kann ich auch schreiben als Bilder von Homomorphismen.
Das heißt, ich kann das jetzt auf zwei Arten ausdrücken. Ich kann sagen, jede Faktorgruppe von G ist nilpotent. Und die andere Art, das zu sagen, wäre, jedes homomorphe Bild von G ist nilpotent. Und homomorphes Bild ist sowas, das hat sich eingebürgert als Bild von G unter einem Gruppenhomomorphismus. Jedes Homomorphe, ja, geht mal mit.
Energie, den Beweis noch zu machen, der ist nicht sehr lang und dann Pause. Wir sind jetzt bei noch nicht mal ganz 90 Minuten. Okay, super, danke fürs Durchhalten. So früh am Morgen. Fangen wir an mit einer Untergruppe U. Bei so einer Untergruppe gibt es ja immer zwei Möglichkeiten, jedenfalls wenn die Gruppe nicht trivial ist. Die Untergruppe kann die ganze Gruppe sein oder sie kann echt sein. Nur dann, wenn die Gruppe trivial ist, sind nicht beide Möglichkeiten möglich.
Okay, wenn U die ganze Gruppe ist, dann ist es natürlich subnormal, denn man kann das ja sofort hinschreiben. Sogar Normalteiler. Und wenn U die ganze Gruppe ist, ist U natürlich auch nilpotent, denn es steht ja da. Gut. Der interessantere Fall ist also, wenn es eine echte Untergruppe ist. Was wissen wir?
Wir wissen aufgrund der Nilpotenz von G, dass U echt im Normalisator von U enthalten ist.
Und jetzt ist U nicht nur eine Untergruppe des Normalisators, sondern U ist normal da drin. Warum? Na, weil der Normalisator ja gerade aus allen Elementen aus G besteht, die U normalisieren. Das heißt, U ist eine echte Untergruppe des Normalisators und U ist normal. Und jetzt setze ich diese Idee einfach fort. Wenn der Normalisator von U ganz G ist, bin ich fertig. Mit der Eigenschaft, dass U subnormal ist, da bin ich jetzt gerade. Wenn der nicht die ganze Gruppe ist, dann nehme ich den Normalisator davon, dann kriege ich meine nächste Stufe und so kriege ich eine Subnormal rein. Argumentieren können, irgendwie über den Index oder so, hätte dann sagen können, für Untergruppen von kleinerem Index stimmt das schon, dann hätte ich das umschreiben können, aber so ist es vielleicht anschaulicher. Ich baue mir wirklich immer das nächste Glied der Subnormalreihe, also der Reihe, die ich in der Definition von Subnormalteilen hingeschrieben habe, indem ich den Normalisator nehme. Und jedes Mal habe ich nur zur Auswahl, ich bin bei G und bin fertig, oder ich habe eine echte Untergruppe und kann dann den Schritt nochmal machen. Da G eine endliche Gruppe ist, hört es irgendwann auf. Dass U ein subnormaler Teiler von G ist. Ich habe noch nichts über die Nilpotenz, Jedenfalls nicht im allgemeinen Fall, nur dort in dem Fall von Cartiers.
Wie ist es mit der Nilpotenz von U selbst? Na, dazu brauche ich doch jetzt eine echte Untergruppe von U.
Sei, was habe ich noch nicht?
A.
Sei A.
Eine echte Untergruppe von U. Was mache ich dann? Na, dann ist A insbesondere eine echte Untergruppe von G. Und dann kann ich benutzen, was ich schon weiß, nämlich dass A dann ein Subnormalteiler ist von G. Und jetzt kommt ein Trick, den ich nicht hinschreiben möchte, sondern nur erklären, weil ich sonst ganz viel Notation einführen muss. Ich habe doch jetzt aufgrund der Subnormalität von U so eine Kette von Untergruppen, die ineinander liegen und wo immer eine normal in der nächsten ist, von U bis zu G. Wenn ich die nehme und mit A schneide, dann bekomme ich raus, dass A ein Subnormalteiler von U ist. Oder anders gesagt, ich nehme die von A und schneide die mit U andersrum. Also ich schreibe die so eine Subnormalkette hin von A in G. Und dann schneide ich das, was rauskommt, mit U, sodass dann bei der oberen, beim oberen Kettenglied G geschnitten U steht, also U. Zwischendurch schneide ich auch immer mit U. Und hier am Anfang habe ich stehen A geschnitten U und das ist A. Das heißt, insgesamt kommt dann so eine Kette raus, wo immer eins normal im nächsten ist und wo am Anfang A steht und am Ende U. Und dann bekomme ich das A subnormal in U ist. Die Moral von der Geschichte ist, dass wir ein Normalteiler. Wenn ich ein Normalteiler von G bin und liege in einer Untergruppe, dann bin ich ein Normalteiler dieser Untergruppe. Und die gleiche Idee, einfach nur mehrmals durchgeführt, liefert auch bei Subnormalteilern. Wenn ich ein Subnormalteiler bin von der großen Gruppe und ich liege in einer Untergruppe, dann bin ich subnormal in dieser Untergruppe. Und das ist wieder so ein Ding, wem diese Erklärung so nicht genügt, wer das wirklich einmal aufgeschrieben sehen will und ausführlich erklärt, einfach Bescheid sagen oder Jean-Luc sagen und dann reiche ich das gerne nach. So, jetzt ist A eine echte Untergruppe von U und subnormal. Das heißt also, ich finde jetzt hier so eine Kette von Untergruppen. A ist normal in der nächsten, normal und so weiter. Insbesondere muss der Normalisator von A in U größer sein als A, denn sonst könnte ich ja dieses nächste Kettenglied gar nicht finden. Das könnte U selber sein, dann ist A normal in U, das ist okay. Oder es gibt noch was dazwischen, aber auf jeden Fall muss der Normalisator von A jetzt wachsen, ansonsten könnte ich diese Kette nicht finden. Hier sehen wir eine enge Verwandtschaft zwischen dieser Definition von Nilpotenz und dem Konzept von Subnormalteilern. Es sieht so aus, das deutet sich hier in diesen Argumenten an, dass Nilpotenz sein das gleiche bedeutet wie jede echte Untergruppe ist ein Subnormalteiler. Man scheint das hin und her gehen zu können. Das ist das, was wir hier die ganze Zeit im Hintergrund machen. Okay. Wenn jetzt also für jede echte Untergruppe von U gilt, dass sie echt in ihrem Normalisator mit U liegt, dann haben wir insbesondere gezeigt, dass U Nilpotenz ist. Jetzt kommt das mit den Faktorgruppen. Ja, das ist eigentlich die Idee von vorhin. Ich nehme eine echte Untergruppe von G her, gehe in die Faktorgruppe und in der Faktorgruppe könnte es jetzt sein, dass da die ganze Gruppe rauskommt, aber wenn nicht, dann kann ich einfach diese Subnormalreihe, die ich in G habe, transportieren in die Faktorgruppe und bekomme dann das Ergebnis da. Das schreibe ich also nur kurz hin. Jetzt nehmen wir mal eine Faktorgruppe her. Sei n normal in g und g quer gegen n. Weiter sei h und von g. Und das Bild h quer soll eine echte Untergruppe von g quer sein. Jetzt wollen wir von dieser echten Untergruppe H quer zeigen, dass sie echt in ihrem Normalisator liegt. In G quer. Ja, was machen wir? Entweder ist H mal N gleich G, dann ist H quer eben doch gleich G quer, das ist ja ausgeschlossen. Das heißt, wenn wir das volle U-Bild nehmen, dann kann das nicht ganz G sein.
damit ist dann der Normalisator davon in G größer, denn G ist ja nilpotent. Das heißt, Paar N ist echt geteilt in den Normalisator G von Paar mal N. Und jetzt transportiere ich das alles rüber in die Faktorgruppe. Was passiert, wenn ich in die Faktorgruppe gehe? Der Übergang in die Faktorgruppe ist ja, haben wir uns vorhin nochmal klar gemacht, eigentlich das Anwenden eines Homomorphismus. Und die Anwendung eines Homomorphismus verträgt sich mit der Bildung von zum Beispiel Normalisatoren. Das ist Gegenstand spätestens in der Algebra bei mir. Insbesondere verträgt sich jetzt diese Normalisatorbildung mit dem Übergang in die Faktorgruppe. Das heißt, es ist auch H mal N modulo N, was das gleiche ist wie H quer, echt enthalten im Normalisator N E quer von H quer. Also ist E quer nie. Und hier war wieder wichtig, dass wir das volle O mitgenommen haben, sonst hätte es sein können, dass da noch was Komisches passiert bei mir. Ja, das war's. Und damit denke ich, wir müssen kurz Pause machen. Moment. Vorher die Frage nach Farben ihrerseits.
Soweit, so gut. Okay, vielen Dank. Dann würde ich jetzt vorschlagen, wenn Sie einverstanden sind, dann würde ich gerne versprechen, dass ich sehr pünktlich Schluss mache, um 20 vor 12 oder so, so ungefähr. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt Pause bis 20 nach. Das sind etwas mehr als 20 Minuten. Einverstanden? Gut, dann geht es 20 nach weiter. Danke.